Kultur erleben. Ein Podcast der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz.
Ich bin Martin Sauter und diesmal zu Gast im Erthaler Hof in Mainz. Hier sitzt die Landesdenkmalpflege von Rheinland-Pfalz und über deren Arbeit möchte ich gerne mehr erfahren. Dabei hilft mir Dr. Markus Fritz von Preuschen. Er ist der stellvertretende Landeskonservator. Vielleicht fangen wir mal ganz grundsätzlich an. Was macht denn ein Denkmal zum Denkmal?
In Rheinland-Pfalz gibt es seit 1978 ein Denkmalschutzgesetz und dieses Denkmalschutzgesetz regelt, dass die Gebäude aus sich selbst heraus Denkmale sind, wenn sie bestimmte Bedingungen erfüllen. Das heißt, wenn sie Zeugnisse vergangener Epochen, vergangener Kunstströmungen sind oder auch Zeugnis für historische Begebenheiten oder Entwicklungen sind. Das kann vom einfachen Wegekreuz über ein Bauernhaus bis zu einem Bau der Nachkriegsmoderne wie dem Mainzer Rathaus gehen.
Und wie fällt da die Entscheidung?
Die Landesdenkmalpflege besteht aus mehreren Abteilungen und die Abteilung Inventarisation ist für die Denkmalerfassung zuständig. Und dann wird von den Kollegen das Gebäude angeguckt. Es wird geguckt, aus welcher Epoche kommt es, wie ist der Überlieferungsstand. Weil natürlich kommen alle Gebäude aus historischen Epochen, nur nicht jedes alte Gebäude ist ein Kulturdenkmal. Und es muss halt für eine Epoche auch noch sprechend sein. Es muss zum Beispiel die Innenausstattung haben, noch historische Fenster, eine historische Dachdeckung oder einen besonderen Grundriss beispielsweise, einen typischen Grundriss für eine bestimmte Epoche.
Wie erfahren Sie denn von potenziellen Denkmälern?
Seit den 70er, 80er Jahren sind die Flächen in Rheinland-Pfalz erfasst worden. Und wir hatten damals noch ein anderes Verfahren, da wurde per Verwaltungsakt unter Schutz gestellt und um 2000 herum wurde nochmal das ganze Land untersucht im Hinblick auf eine damals erwartete Gesetzesänderung. Das heißt, die Kollegen haben sich alle Landkreise angeschaut, wurden teilweise auch externe beauftragt, die ganzen Kreise durchgegangen sind, die Gebäude, die schon unter Schutz standen und alle anderen angeguckt haben. Die konnten das damals nur von außen machen, sodass die Liste auch gewisse Unsicherheiten hatte. Und aufgrund dieser Unsicherheiten sind wir seit einigen Jahren dabei, die Liste auch kontinuierlich aufzuarbeiten, kritische Fälle zu überprüfen, Denkmalstatus zu überprüfen. Wir haben aber auch ein Projekt in der Inventarisation, die Erfassung der Nachkriegsmoderne, weil die alte Liste ging so bis in die 50er Jahre und die 60er, 70er und 80er Jahre müssen ja auch mittlerweile überprüft werden. Also wir gehen mittlerweile bis zur Postmoderne, die als die letzte abgeschlossene Epoche bei uns gilt.
Lässt sich denn sagen, wie viele Denkmäler es in Rheinland-Pfalz gibt?
Wir haben in unserer Liste etwa 36.000 Kulturdenkmale. Und natürlich haben wir immer eine gewisse Dunkelziffer, weil wir irgendwas vielleicht noch nicht erkannt haben. Aber so 40.000 würde so die Zahl sein, bei der man von Rheinland-Pfalz ausgehen kann.
Das ist doch eine ganze Menge. Sie haben gesagt, dass mittlerweile auch Gebäude bis in die 80er Jahre geprüft werden. Da sind dann sicher auch einige Privatbesitzer darunter. Kommt es da nicht auch mal zu Konflikten?
Ja, das ist natürlich so. Aber auch bei Nachkriegskirchen ist das beispielsweise so. Kirchen haben großen Bestand an historischen Gebäuden, sind damit mittlerweile aufgrund der Kirchenaustritte teilweise auch überfordert und suchen neue Lösungen. Die sind dann unter Umständen nicht begeistert, wenn irgendeine Nachkriegskirche in die Liste eingetragen wird. Aber es ist halt in dem Gesetz auch so, wenn dieses Gebäude diese Bedingungen erfüllt, was wir dann feststellen, dann ist es ein Denkmal. Das heißt ja auf der anderen Seite nicht, dass es unbedingt dazu dient, dem Eigentümer das leichter zu machen. Ich will sagen, dass das eine ist die Denkmalerkenntnis und das andere ist die Frage, wie wird dann damit umgegangen? Also ein Denkmaleigentümer bekommt ja nicht nur die Feststellung der Denkmaleigenschaft, gegen die er übrigens nicht vorgehen kann. Das ist in unserem Gesetz so, weil es ein deklaratorisches System ist. Er kann allerdings gegen Auflagen der unteren Schutzbehörde vorgehen, wenn er sagt, das kann ich mir nicht erlauben oder das ist sachlich nicht richtig. Solche Dinge bestehen dann die Möglichkeit.
Was hat es denn für Konsequenzen, wenn ein Gebäude zum Denkmal wird?
Wenn ein Gebäude in die Denkmalliste kommt, heißt es, dass bauliche Veränderungen von dem Zeitpunkt an genehmigungspflichtig sind. Der Eigentümer muss sich dann an die untere Denkmalschutzbehörde wenden und dort einen Antrag auf Genehmigung stellen.
Und wie geht's dann weiter?
Dann wird ein Antrag bei der unteren Denkmalschutzbehörde eingereicht, zum Beispiel, weil jemand das Dach neu decken will oder eine Gesamtinstandsetzung machen will. Dann wird es dort angeguckt, vorgeprüft und dann wird es hier auch vorgelegt und dann sprechen die Kollegen, das sind die Gebietsreferenten, mit den Mitarbeitern der unteren Schutzbehörde, gucken mal, wie man das möglichst denkmalgerecht beraten kann und gucken, ob es dann vielleicht in Teilen Aspekten so genehmigt werden kann, ob in anderen Aspekten vielleicht ein anderes Material genommen werden muss oder vielleicht die die Eingriffe etwas weniger invasiv gestaltet werden, damit mehr von dem historischen Grundriss erhalten bleibt. Oder vielleicht beantragt ein Eigentümer den Austausch aller historischen Fenster und wir sagen, nein, die müssen aufgearbeitet werden und können zum Beispiel energetisch ertüchtigt werden oder sowas. Also bei uns geht es immer darum, der Eigentümer beantragt etwas und wir versuchen es dann in die Richtung zu beraten, dass es möglichst substanzschonend ist und auch die Erscheinung des Gebäudes bewahrt.
Muss denn der Eigentümer die Kosten für die denkmalgerechte Sanierung alleine tragen?
Nein, die trägt nicht der Eigentümer alleine. Der normale Eigentümer, wenn es jetzt keine Kommune ist, kann die Kosten für eine Denkmalinstandsetzung steuerlich geltend machen, wenn alles vorher ordentlich genehmigt und abgestimmt ist. Kann zum Beispiel jemand, der ein Gebäude zukünftig vermietet, 100% der Kosten dafür auf 12 Jahre abschreiben. Darüber hinaus gibt es auch noch die Möglichkeit der direkten Zuwendungen, das heißt Zuschüsse, die wir zu Maßnahmen geben dazu. Und sowohl die Steuer als auch die Fördermittel geben wir natürlich nur, wenn es besonders denkmalgerecht gemacht wird. Das ist Sinn der Sache.
Haben Sie ein paar Beispiele, wo denkmalgerechte Sanierungen gefördert wurden?
Naja, wir haben zum Beispiel sehr viele Burganlagen im Mittelrheintal, die teilweise Kommunen gehören. Da haben wir große Fördermaßnahmen. Wir haben jetzt zum Beispiel auf der Burgruine Stahlberg in Bacharer Steg, die gehört dem Rheinischen Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz. Da ist gerade von der Staatssekretärin Schneider ein großer Förderbescheid überreicht worden für Instandsetzungsmaßnahmen, die in enger Abstimmung dann mit der zuständigen Gebietsreferentin bei uns im Hause laufen. In Mainz haben wir zum Beispiel auch für die Instandsetzung des Rathauses einen Förderbescheid ausgesprochen. Da sind wir in einem ständigen Austausch und da entwickeln wir zusammen mit der unteren Schutzbehörde und dem Sanierungsteam dann Lösungen, wie wir dieses Gebäude möglichst gut in die Zukunft bringen.
Wie sollte der Eigentümer eines denkmalgeschützten Gebäudes denn vorgehen, wenn er sanieren will?
Am besten ist es dann, wenn sozusagen der Bauherr mit seinem Architekten möglichst früh zu uns kommt, dass wir noch bevor Bauanträge gestellt werden, über die Dinge dem Grundsatz nachgesprochen haben. Je früher wir drin sind, desto weniger unnötige Kosten entstehen eigentlich. Es ist ja blöd, wenn einer einen Bauantrag einreicht, der dann abgelehnt wird, weil wir nicht zugestimmt haben beispielsweise. Es ist dann immer besser, die Dinge im Anfang einzureichen. Ach, wir haben jetzt hier ganz in der Umgebung ein Objekt Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden. Da ging es um die Sanierung von Fenstern und die Sanierung der Fassade. Da wurde dann genau abgestimmt, wie man das macht. Wir sind dann beratend hinzugekommen im Hinblick auf eine restauratorische Befunduntersuchung, was wir oft auch finanziell unterstützen. Wenn jemand sein Gebäude streichen will, dann sucht er sich eine Farbe aus. Das ist natürlich in der Denkmalpflege nicht der richtige Weg, sondern wir gucken dann, was sind die historischen Farben, die an dem Gebäude gewesen sind. Gibt es eine Untersuchung? Was sagt der Restaurator? Und dann machen wir einen Vorschlag im Hinblick auf die Farbgebung. Aber fast noch wichtiger als die Farbe selber ist das Farbmaterial. Wähle ich eine Farbe, die diffusionsoffen ist, damit das Gebäude keinen Schaden nimmt? Weil oft wird den Leuten von den Handwerkern die Standardlösung vorgeschlagen, die aber vielleicht nicht das Richtige für ein historisches Gebäude ist. Und da ist eigentlich unsere Rolle, dass wir sozusagen an so kleinen Stellschrauben drehen, damit es möglichst ein qualitätvolles Ergebnis wird, was dann auch nachhaltig ist und lange Bestand hat.
Vorhin ist es schon mal kurz angeklungen. Großes Thema ist aktuell ja das energieeffiziente Bauen und Sanieren. Wie verträgt sich das denn mit dem Denkmalschutz?
Das Thema Energieeinsparung haben wir schon seit 20 Jahren in etwa als wichtiges Thema. Auch da kommt es darauf an, da sagen wir ja als Denkmalpflege nicht, das geht nicht, das ist ein Kulturdenkmal, sondern wir gucken halt, was geht wo. Also ein Wärmedämmverbundsystem wird in der Regel an einem Kulturdenkmal nicht funktionieren. Aber es gibt zum Beispiel Möglichkeiten von diffusionsoffenen Innendämmungen für Fachwerkhäuser mit Lehmplatten, mit Holzwolle-Leichtbauplatten. Da gibt es Lösungen. Oder auch die Ertüchtigung von Fenstern, das hatte ich schon angesprochen. Und akut momentan ist das große Thema durch den Ukraine-Krieg und die Energiekrise, die damit verbunden ist, dass die Leute vermehrt auf erneuerbare Energien setzen und auch setzen müssen. Und da gibt es eine neue Verwaltungsvorschrift des Ministeriums, die sagt, dass in der Regel am Kulturdenkmal Photovoltaikanlagen möglich sein müssen, als Beispiel. Und da arbeiten wir gerade auch an einem Leitfaden, weil es muss zwar möglich sein, aber wir müssen dann halt auch gucken, wie es gemacht wird. In der Denkmalpflege ist es nie eine pauschale Antwort, sondern es muss immer sehr genau auf das Gebäude abgestimmt werden.
Also zusammenfassend lässt sich sagen, die Landesdenkmalpflege versucht immer gemeinsam mit den Eigentümern von Denkmälern Lösungen zu entwickeln, mit denen alle Beteiligten am Ende zufrieden sind.
Genau. Und da sind wir halt kooperativ tätig, so schreibt es unser Gesetz auch vor, in partnerschaftlicher Weise, dass wir dann halt immer gucken, sowohl die untere Schutzbehörde, die ja die Genehmigung erteilt, und wir zusammen mit dem Eigentümer dann eine Lösung zu entwickeln, mit der er sowohl finanziell als auch qualitativ dann leben kann.
Vielen Dank, Dr. Markus Fritz von Preuschen, stellvertretender Landeskonservator bei der Landesdenkmalpflege Rheinland-Pfalz.
Kultur erleben. ein Podcast der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz. Mehr unter kulturerleben.rlp.de.